Herzlich willkommen, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Martin Machowetz. Ich habe irgendwie, finde ich, ein bisschen ein Heimspiel, weil ich, wie gesagt, aus Sachsen stamme und viele Jahre Leiter des Leipziger Büros der Zeit gewesen bin. Und in dieser Funktion Korrespondent für Ostdeutschland war und ganz, ganz viele interessante, krasse politische Momente in Erfurt erlebt habe in den letzten Jahren und mich noch sehr gut daran erinnere, wie es hier vor 5 Jahren zuging, als so für ein paar Stunden und Tage Thomas Kemmerich Ministerpräsident geworden war. Ich glaube, Sie erinnern sich wahrscheinlich alle noch sehr gut dran, ja, nicken. Und diese Demos hier losbrachen, weil er von der AfD mitgewählt worden war und man so ein paar Tage dachte, es ist schon Thüringen immer wieder ein besonderer Wahnsinn, der hier losbricht. Noch 5 Jahre früher ein linker Ministerpräsident. Also ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen zu Hause, weil ich hier so viel krasses Zeug erlebt habe und auch viele gute Stunden hatte. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen nervös heute Abend und das liegt vielleicht auch an morgen, weil diese Landtagswahl in Sachsen und in Thüringen schon was Besonderes ist, das ganze Land elektrisiert und ja auch ein Grund dafür ist, dass wir hier zusammenkommen und über Meinungsfreiheit diskutieren wollen. Ich bin froh, dass wir das heute diskutieren können mit 2 herausragenden Gästen. Ich sage ganz herzlich willkommen Thea Dorn, kein Ossi, 1970 in Offenbach am Main geboren. Und sie ist nicht nur Schriftstellerin, Essayistin, Moderatorin, sondern hat, wie ich in einschlägigen Biografien lese, auch schon mal eine Gesangsausbildung begonnen. Ein Philosophiestudium beendet, als Dramaturgin gearbeitet. Sie hat Krimis geschrieben, Romane, Theaterstücke, Tatort-Drehbücher. Und die Titel einiger ihrer Sachbücher können alleine einen ganzen politischen Diskussionsabend füllen. Toll fand ich, glaube ich, schon ein paar Jahre alt, Ach, Harmonistan, deutsche Zustände. Die deutsche Seele, Deutsch nicht dumpf, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Manches werden wir vielleicht streifen heute Abend. Sie moderiert auch das literarische Quartett im ZDF und wir sind froh, dass sie heute hier ist. Ein Applaus für Thea Dorn.
Danke. Guten Abend.
Offenbach? Bitte? Jetzt haben wir einen Witz verpasst, glaube ich. Auf der anderen Seite Juan Moreno, 1972 in Spanien geboren. Deswegen hat er sich gerade auch nicht gemeldet. Ist mir genau aufgefallen, ob er Ossi oder Wessi ist. 2 enthalten. Ist mit seinen Eltern in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Er schreibt seit 2007 für den Spiegel und für all jene, die Reportagen lieben, ist er schon lange ein Prominenter. Aber deutschlandweit so absolut super prominent wurde er, als er 2018 die Manipulationen seines ehemaligen Kollegen Klaas Relotius in Spiegeltexten aufgedeckt hat. Er hat selbst tolle Bücher geschrieben, eine Biografie über Uli Hoeneß, ein Roman, von dem wusste ich vorher noch nicht, Cindy liebt mich nicht, gemeinsam mit einem Spiegelkollegen. Und über die Relotius-Affäre, das inzwischen verfilmte Buch 1000 Zeilen Lüge, sehr, sehr empfehlenswert, lernt man viel über Debatten, Meinungen, Journalismus in Deutschland. Herzlich willkommen, Juan Moreno.
Vielen Dank. Ja, ich habe Hanau, also ich bin in Hanau aufgewachsen, das liegt Luftlinie 12 Kilometer von Offenbach. Und ich wusste nicht, dass dort, darum war ich schockiert. Dass wir dann
und Sie haben da auch viele Probleme, die uns hier in Ostdeutschland beschäftigen, in diesen
Orten, genau. Entschuldigung.
Wir werden hier jetzt 30 Minuten vielleicht diskutieren und dann mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in den Dialog treten, weil das ist vielleicht das Wichtigste heute Abend. Das ist hier eine Veranstaltung, bei der ist Publikumsbeteiligung nicht nur erwünscht, sondern geradezu zwingend, denn wir sind hier einfach nicht zu dritt auf der Bühne, sondern zu, ich weiß nicht, 500 im Saal. Es gibt ein paar Regeln, damit sich viele Leute später beteiligen können und das Gespräch wirklich zum Gespräch wird. Aaron wird hier nachher die Publikumsbeteiligung anführen, das Mikrofon in der Hand führen. Wir haben dann maximal 2 Minuten Redezeit für jeden pro Meldung. Wir wünschen uns einen respektvollen Umgang miteinander. Wir sind bereit zu Kritik, alles uns anzuhören. Wir würden bitten, auf Schmähungen und Drohungen und aggressives Verhalten zu verzichten. Vielleicht auch auf Zwischenrufe. Außer Fußball-Zwischenstände, da würde ich mich bedanken für. Und wir finden, dass hier heute alles gesagt und geäußert werden kann, was Sie beschäftigt und freuen uns drauf, mit Ihnen darüber in den Dialog zu treten. Aber zuerst habe ich mal eine Frage, die ganz fest zu unserer Veranstaltungsreihe gehört und die ich an die beiden Podiumsdiskutantinnen und Diskutanten stellen möchte. Frau Dorn, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Das ist so eine Frage, die kommt mir vor, wie hieß das bei den Olympischen Spielen? Ich glaube, Hindernislauf oder sowas, also noch nicht mal Hürdenlauf, sondern was man eigentlich nur guckt, weil man sehen will, ob einer in diesen Wassergraben reinfliegt oder nicht. Ich fände es obszön, diese Frage mit Nein zu beantworten. Also ich habe vor ein paar Tagen diesen Dokumentarfilm über China geguckt, Total Trust, also über das Überwachungssystem, eben das in China installiert ist. Die wenigen tapferen Menschen, die versuchen, gegen diesen unglaublichen Apparat zu kämpfen, Widerstand zu leisten. Also in so einem Land gibt es keine Meinungsfreiheit. Es gibt im Iran keine Meinungsfreiheit. Es gibt in Russland weitestgehend keine Meinungsfreiheit. Deshalb kommt es mir obszön vor zu sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Staatlicherseits gibt es die natürlich. Und gleichwohl säßen wir nicht hier, wenn das der letzte Satz wäre und man sagen würde, dann ist ja alles gut. Wo wir ein erhebliches Problem haben, ist, würde ich sagen, der Meinungsbildungsprozess. Also ich schaue jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten auf diese Gesellschaft und mein Eindruck ist, dass sich in den letzten wahrscheinlich 10 oder vielleicht hat sich das sogar schon vor 20 Jahren angebahnt, dass Meinungsvielfalt was ist, wo man zunehmend gereizt reagiert. Also es gibt die wahre, richtige Position. Und die ist dann auch keine Meinung mehr, sondern die Wahrheit. Und jeder, der diese Wahrheit nicht teilt, ist dann ein Schwurbler oder ein Querdenker oder ein ich weiß nicht was. Also da ist man ja auch sehr schnell dabei, da dann die entsprechenden Labels zu finden. Und das ist natürlich für eine Demokratie Gift. Weil wenn Demokratie irgendwas ist, dann ist es der Beschluss, dass Menschen, die einander grundsätzlich respektieren, da sind wir sicher bei einem Problem, auf das wir noch kommen werden, dass Menschen, die einander grundsätzlich respektieren, das Recht haben zu reden, das Recht haben auszureden, das Recht haben, ihre Sicht auf Dinge darzulegen und dass die anderen ihnen zuhören. Das ist erstmal ganz einfach Demokratie. Und so gesehen haben wir, glaube ich, innerhalb der Demokratie ein Problem. Also wir haben im Rechtsstaat, würde ich sagen, keins, aber demokratisch haben wir eins.
Ich gebe die Frage erstmal auf die andere Seite rüber.
Ja, das ist das Problem, wenn einer wahnsinnig klugen Frau auf der Bühne steht. Ja, finde ich auch. Und ich habe eigentlich nicht so wahnsinnig viel dem hinzuzufügen. Also ich habe gerade eben noch mal geschaut, weil ich natürlich den Reflex verstehe, wenn jemand sagt, haben wir Meinungsfreiheit und der sagt, ey, ehrlich gesagt, wenn man mich so fühlt und meine knallharte anekdotische Evidenz, dann nein. Aber es sind, glaube ich, im Jahr 2023, glaube ich, 41, davor sind es über 50 Journalisten, wirklich ermordet worden, weil sie über Dinge berichtet haben, die irgendjemandem nicht gefallen haben. Meistens waren das entweder große Regierungsorganisationen oder gerade in Lateinamerika irgendwelche kriminellen Banden. Und wie du sehr richtig sagst, womit vergleichen wir das? Natürlich können wir in Deutschland viele Dinge äußern und sagen. Du hast sehr richtig gesagt, das Problem ist meistens nicht, ob die Meinungsfreiheit gegeben ist, sondern natürlich ist das Problem, wie wir darauf reagieren, wenn Meinung gebildet wird. Also ich wüsste auch nicht, ehrlich gesagt, was ich da noch hinzufügen sollte.
Es haben sich ja vorhin eine ganze Menge Leute, fast alle bei der Frage, gibt es Meinungsfreiheit, gemeldet, aber auch eine ganze Menge gemeldet auf die Nachfrage, ob es eingeschränkt ist. Ja, ja. Können Sie sich das erklären?
Ja, natürlich, in gewisser Weise kann ich natürlich nachvollziehen, dass man den Eindruck hat, dass es ein Meinungsspektrum, meistens ein veröffentlichtes Meinungsspektrum gibt. Das ist ja kein Zufall, dass wir hier nach öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gefragt haben. Ich arbeite als Freie für den Spiegel, du bist stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Und ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich mit anderen Meinungen dort nicht repräsentiert sehen. Und ich glaube, das ist, was sie meinen. Und sie meinen auch, oder was gemeint ist allgemein, ist, glaube ich auch, dass du dich zu dem Thema äußerst. Also du bist zum Beispiel der Meinung, ich halte es für verkehrt, dass wir Waffen in die Ukraine liefern, denn das ist eine Atommacht und diese Atommacht Russland könnte uns auslöschen. Es gibt, die Meinung teile ich, Gründe dagegen, aber diese Meinung kann man haben. Und was sehr oft passiert ist in der Vergangenheit, was immer wieder passiert ist, dass diese Menschen, die diese Meinung vertreten, natürlich den Eindruck haben, wenn ich das sage, dann hat es massive Konsequenzen, weil diese Meinung massiv angegriffen wird. Und ich glaube, da kommt die Diskrepanz her und das Gefühl her, ich versuche was zu sagen, ich versuche meine Meinung zu artikulieren und es kommt jetzt aus verschiedensten Gründen, es gibt mittlerweile Social Media und so weiter, eine ganz andere Reaktion. Und ich habe den Eindruck, ich kann mich nicht äußern. Ich glaube, es geht in die Richtung, das, was du meintest. Und darum dieses Gefühl, es ist eingeschränkt, diese Meinungsfreiheit.
Es wird ja immer mit so einer gewissen Werf, sehr häufig mit einer gewissen Werf entgegnet, wenn Leute sagen, man kann ja seine Meinung nicht mehr frei äußern. Natürlich könnt ihr das, ihr müsst halt mit den Konsequenzen leben. Das ist ja ein Satz, der sagt sich so leicht. Man könnte aber auf die Gedanken kommen, dass es manchmal nicht so leicht ist, mit diesen Konsequenzen zu leben, oder?
Ich kenne den sogar noch erstmal in der milderen Form, den finde ich schon relativ krass. Also ich kenne den Satz als, ja, aber es gibt kein Recht auf unwidersprochene Meinungsäußerung. Das ist der Satz, den ich gerne zu hören bekomme. Wo ich sage, naja, dann definieren Sie mir mal, was unwidersprochen oder was Widerspruch heißt. Und also, es wurde gesagt, ich habe Philosophie studiert, ich habe Philosophie unterrichtet. Das heißt, ich habe 10 Jahre meines Lebens nichts anderes gemacht, als gestritten und Widerspruch gegeben und ausgehalten. Es ist aber ein riesiger Unterschied, ob ich irgendwo sitze und mir jemand widerspricht und ich kann auch scharfen Ton ertragen und jemand sagt, ja, das ist ein solcher Mist, den du redest, weil. Oder ob irgendjemand erklärt, die soll lieber nicht mehr eingeladen werden, die soll lieber nicht mehr mitreden, die soll schon zum Beispiel bei sowas wie dem Thema Corona, darf die überhaupt als Schriftstellerin, Publizistin oder was immer die überhaupt ist, die ist auf jeden Fall keine Naturwissenschaftlerin, da soll die mal gleich den Mund halten. Was ein zweiter, glaube ich, ganz, ganz gefährlicher Trend ist für unsere Demokratien, dass wir, und das kommt natürlich mit einer extrem fortgeschrittenen, naturwissenschaftlich, technologisch dominierten Gesellschaft, wie wir es geworden sind, dass man auf einmal den Eindruck hat, ganz viele Fragen werden aus dem öffentlichen Debattenraum irgendwie rausgezogen. Da sollen die Experten was zu sagen oder die Wissenschaftler und der Rest soll einfach den Mund halten. Und weil er ja keine Ahnung hat, was fachlich auch, also da liegt auch ein echtes Problem. Also ich will mich über dieses Thema gar nicht vorschnell lustig machen, aber natürlich kommen wir damit, ich sage es nochmal, als Demokratie in ganz, ganz große Probleme, wenn wir sagen, eigentlich ja warum, ganz ehrlich, ich sage es mal polemisch, wozu wollt ihr dann eigentlich noch eine Demokratie, wenn ihr davon überzeugt seid? Dann macht doch eine Technokratie, wenn die Experten das angeblich alles besser wissen und es sowieso dann in der Wissenschaft angeblich nur noch die eine dominante Meinung bei all den Fragen gäbe, was bei der Klimapolitik so ist, was bei Corona irgendwann so war, wo es hieß, nein, nein, das sind dann nur noch ein paar Abweichler, das müssen dann die Wissenschaftler intern klären, wie sie die zum Schweigen bringen und die da draußen sollen einfach machen, was die Experten sagen. Das ist jetzt sehr zugespitzt dargestellt, aber diesen Trend beobachte ich schon. Der hat sich durch Corona, finde ich, massiv verstärkt.
Ich wollte gerade sagen, wir denken jetzt natürlich alle kurz an Corona.
So, und das ist für eine, also das geht demokratisch ans Eingemachte. Das ist ein Trend zu einer Expertokratie, Technokratie, das kann man nennen, wie man will. Das ist ein Riesenproblem, mit dem wir zu tun haben.
Das heißt, potenziell hat die Diskussion über und in der Corona-Pandemie auch unserem Gefühl, was die Meinungsfreiheit in Deutschland angeht, geschadet?
Schon, weil auf einmal, also dieser komische Begriff des Schwurblers, ich glaube, der stammt irgendwie aus der Pandemie, also das Wort gibt es sicher schon länger, aber dass der auf einmal öffentlich Karriere macht, dass also alles, was nicht Virologie oder mathematikgestützte Modellierung oder Epidemiologie oder ich weiß nicht was war, die wurden tendenziell zu Schwurblern, wenn sie sich, also ein Soziologe hatte vielleicht noch eine Chance zu Wort zu kommen oder vielleicht auch noch ein Psychologe, aber jemand, und ich sage es nochmal, der Kern der Demokratie ist, dass sich Staatsbürger gegenseitig als Gleiche respektieren und ernst nehmen und einander zuhören. Und wenn man ständig reingedrückt bekommt, Schnauze, du hast keine Ahnung, das ist einfach problematisch in der Demokratie.
Ich würde gerne nochmal ganz kurz diese Zahlen des Allensbach-Instituts zitieren, die auch eine wichtige Rolle spielen, immer wieder in dieser Veranstaltungsreihe. Die immer das Gefühl der Deutschen, was die Meinungsfreiheit angeht, messen. Und 1990 waren noch 78% der Bürger der Ansicht, man könne in Deutschland seine politische Meinung frei äußern, während nur 16% meinten, man solle besser vorsichtig sein. 2023 hat Allensbach erstmals mehr Zustimmung für die Einschätzung, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt sei, 44%, als für die Ansicht, sie sei gewährleistet, nur 40% ermittelt. Das ist doch eine krasse Entwicklung, also dass wir innerhalb von 30 Jahren erlebt haben, dass sich da die Sicht der Leute komplett umgekehrt hat. womit erklären wir uns das? Hat das mit dem Wahnsinn der Welt zu tun? Hat das mit den großen Debatten zu tun? Hat das was mit den sozialen Medien zu tun? Haben Sie irgendeine Idee, Herr Moreno?
Ja, also wie gesagt, ich bin nun wahrlich kein Philosoph und auch kein Soziologe, aber ich glaube, natürlich hat sich die Welt, in der wir diskutieren, der Diskursraum massiv verändert. Und natürlich ist es so, dass wir heutzutage Reaktionen auf unsere Aussagen bekommen, die wir früher so nicht bekommen haben. Der Schwurbler konnte auch schon 1990 schwurbeln und dann musste im Zweifel die Ehefrau, der Ehemann das ertragen. Und heutzutage hat man praktisch wir alle sind Medienvertreter und wir alle haben mittlerweile auch die Möglichkeit, Reaktionen auf das, was wir sagen, zu erfahren. Und das ist, glaube ich, das hat sich geändert. Mich würde interessieren, diese Allensbach-Umfrage, sagen wir mal bis 2010, bevor es Smart Home, bevor Social Media sich durchdrungen hatte, ob es da wirklich signifikante Unterschiede gab. Das
ich glaube, die Annäherung ist schon Jahr für Jahr. Ja, das ist eine relativ,
lineare Entwicklung. Linear. Ja. Dann würde ich immer noch glauben, dass es tatsächlich nochmal eine Beschleunigung gab mit Social Media. Und selbstverständlich ist es so in meinen Augen, dass man, wenn man, also was sich geändert hat, ich habe mal vor einiger Zeit mit einem Redakteur gesprochen, der Deutschlandradio Kultur gemacht hat und der sprach von einer gewissen Emanzipation der Zuhörerschaft und meinte damit, der hat so eine Talkrunde gemacht und früher haben die Leute, haben dann 7 Professoren oder geredet und dann riefen die Leute, durften sich dann zuschalten und die haben immer Fragen gestellt. Also die über Jahre haben sie dann beim Radio angerufen und gefragt und nachgefragt und so weiter. Und was ihm aufgefallen ist, ist, dass die Leute immer weniger fragen und immer mehr eigene Meinungen präsentieren, was so ein bisschen dem widerspricht, was du gesagt hast. Also es gibt so eine Emanzipation, es gibt, glaube ich, so eine Abwertung der Kompetenz im Sinne von, dass man heutzutage eher bereit ist zu sagen, das ist ein Professor, und der hat keine Ahnung. Weißt du, genau das Gegenargument auf der anderen Seite, dass man eher bereit ist zu widersprechen, dass man eher Journalisten widerspricht, dass man eher Eliten angreift als vielleicht vorher. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht was herkommt.
Das galt zum Beispiel auf jeden Fall, also kann man, glaube ich, eine ganz einfache Korrelation machen. Wenn die Angst nach oben geht, wie es im ersten Jahr zumindest der Corona-Pandemie ganz klar der Fall war, das kennt man ja auch privat, wenn man verunsichert ist, weil man eine fürchterliche Diagnose hat, ist man wahrscheinlich erstmal geneigt, an einem Arzt zu glauben, wenn der einem Hoffnung macht, dass er einem helfen kann, als wenn man generell vielleicht sagt, ich habe eine gewisse Arztskepsis oder was auch immer. Und deshalb, also wenn die Angst hoch ist, wie es im ersten Jahr von Corona sicher der Fall war, war die Bereitschaft, also die Zustimmungswerte, ich habe gerade heute noch mal einen Artikel gelesen, bei den Kollegen in der Süddeutschen Zeitung war einer, wo eine Studie zitiert wird, dass also die Zustimmungswerte, was die Vertrauenswürdigkeit, die waren bei 90% oder irgendwas, was die Wissenschaftler im ersten Corona-Jahr anging. Also
es gilt ja interessant, Entschuldigung, ich unterbreche, das ist ja interessanterweise auch bei Medien so. Also wenn es in der Ukraine kracht, wenn es plötzlich eine Krise gibt, dann ist es ja auch so, dass wir spüren, dass viele dann die vermeintliche Skepsis gegenüber Medien ablegen und dann tatsächlich die Klickzahlen bei Spiegel, bei Süddeutsch und so weiter durch die Decke gehen. Das spricht ja total für das, was du sagst.
Also deshalb, ich glaube, es gibt da einen engen Zusammenhang zwischen der Frage, wie groß ist gerade ein Angstlevel und gibt es die Hoffnung, dass diese wie auch immer gearteten Experten einem helfen können. Wenn es diese Hoffnung gibt, ist das Vertrauen immens, wenn nicht.
Ich habe mir jetzt im Vorfeld der Veranstaltung nochmal angeschaut und überlegt, wann haben sich die Leute bei uns in der Redaktion eigentlich beschwert, dass sie das Gefühl hatten, wir würden immer nur dasselbe und die gleiche Meinung und so berichten. Und mir ist aufgefallen, es ist in der Flüchtlingskrise so gewesen, da gab es den Vorwurf, zu lange einhellige Berichterstattung und ewig keine Gegenposition. Das war in der Corona-Zeit so und der Vorwurf kommt jetzt in der Ukraine-Krise und jetzt hatten wir gerade auch noch Israel und Gaza, aber das ist vielleicht noch ein bisschen nachgelagert, aber auch in der Ukraine-Krise nochmal. Wieso machen wir denn immer wieder diesen Fehler?
Naja, also ich glaube schon, dass an dem Vorwurf was dran ist, dass wir ähnlich sozialisiert sind in weiten Teilen in den großen Medienhäusern. Wenn man sich anschaut, Das war vor kurzem ein Witz, den ich gemacht habe, wie viele in dieser Redaktion haben Eltern, die Lehrer sind. Und dann fiel uns auch plötzlich auf, dass in dieser kleinen Redaktion es 65% waren. Und wenn,
das ist ein ehrenwerter Beruf.
Nichts gegen Lehrer, um Gottes Willen. Aber es sind natürlich meistens westdeutsche Akademikerkinder, die in Redaktionen es sind meistens westdeutsche Akademikerkinder, die in Redaktionen repräsentiert werden. Wenn man sich den Spiegel, wenn man sich die Zeit anschaut, wenn man sich öffentlich-rechtliches Fernsehen anschaut, das ist schon, sagen wir mal, ein Biotop, aus dem die alle kommen. Es ist also eher wenig wirklich, also Ostdeutsche finden fast nicht statt. Ich glaube, du bist der Einzige. Also ich habe keinen ostdeutschen Chefredakteur und du bist am nächsten dran von allen. Korrigiere mich, gibt es...
Die Bild-Zeitung hat auch Bild-Zeitung hat einen Ostdeutschen als Chefredakteur.
Genau. Also wahnsinnig unrepräsentiert, Menschen mit Migrationshintergrund sind wahnsinnig unterrepräsentiert und natürlich entstehen dort Biotope und Meinungsbiotope und natürlich ist es so, dass jemand, der eventuell aus Ostdeutschland in einer Redaktionssitzung sitzt, tendenziell andere oder möglicherweise andere ich würde gar nicht sagen Meinung, aber tendenziell andere Voraussetzungen hat für die Meinungsbildung. Und ich glaube, der Eindruck, dass dort ein Meinungskorridor entsteht, der relativ eng ist, der ist ziemlich weit verbreitet und ich glaube zum Teil auch richtig.
Und also wenn ich mit Kollegen drüber spreche, warum berichten wir über den Ukraine-Krieg? Relativ einhellig, sehr viele Texte und Kommentare, die sich für Waffenlieferungen an die Ukraine einsetzen zum Beispiel, dann sagen die mir aber schon auch, naja, also es gibt halt eine Haltung, die finden die Experten richtig, die ist logisch, die ist das Ergebnis dessen, was wir recherchiert haben und das ist einfach die klügere Position und es gibt eine Position, die ist eben nicht so faktenbasiert und nicht so erfolgversprechend und so weiter. Ist da auch was dran oder ist das, ich erinnere mich, Sie haben ein Streitgespräch geführt bei uns in der Zeit mit Juli C. über die Frage, Waffen liefern, wie frei ist der Diskursraum bei diesem Thema? Sie haben sich der Debatte auch gestellt und waren selber sehr für die Waffenlieferung. Ist das, würden Sie so einem Expertenargument recht geben, zu sagen, es gibt da auch einfach manchmal die klügere Position oder die realistischerweise richtigere Position und dann ist es nicht so überraschend, dass Medien sich da auf eine Haltung festlegen?
Also da finde ich jetzt gerade den Ukraine-Krieg ganz falsches Beispiel. Also natürlich gibt es Militärexperten und es gibt Geostrategen und es gibt Russlandkenner und es gibt Ukraine-Kenner. Aber da bin ich nun also noch viel skeptischer als bei Virologen oder Epidemiologen, wenn die sagen, sie können mir mit einer quasi wissenschaftlichen Präzision irgendeine Prognose machen. Also das finde ich sehr, sehr abenteuerlich. Also deshalb kommt mir es jetzt wirklich beim Ukraine, also das höre ich, also was ich mitkriege aus Redaktion, höre ich das auch nicht so laut. Ich meine, das ist eine Haltungs-, eine Einstellungsfrage. Also darüber habe ich ja auch mit Juli C. gestritten, wo ich sage, also ich kann auch nicht sagen, ob das gut gehen wird im Sinne von, dass die Ukraine in welcher Weise auch immer und damit Prinzipien einer wie auch immer gearteten westlichen, freiheitlichen Rechtsstaatlichkeit gewinnen werden gegen diesen Terror, den Putin verbreitet. Das weiß ich überhaupt nicht. Und also keiner, der hier, also ich glaube niemanden, der seine Begründung für Waffenlieferung, also damit begründet, dass er sagt, er kann mir sagen, das wird so kommen.
Das wird schon getan. Man sagt dir,
ich glaube dem nicht.
Ja, okay.
Es mag sein, dass es diese Stimmen gibt, aber die halte ich für hochgradig unseriös. Also für mich ist das eine typische, genuine politische Überzeugungsfrage. Und darüber streite ich ja auch mit Juli, wo ich sage, ist einfach diese Form, einem Aggressor in der Weise nicht mit allem, was möglich ist, entgegenzutreten, kommt mir als keine Option vor. Das ist aber das ist eine Frage, über die man debattieren kann und muss. Und dann, da müsste man anfangen, in ein Gespräch zu kommen, was wir ja da versucht haben zu sagen, woher kommt das eigentlich? Also warum habe ich diese Haltung, warum hast du die andere Haltung? Und nicht sich vermeintlich sichere oder unsichere Szenarien, also klar, es muss auch Militärexperten geben, die solche Szenarien entwickeln und sagen, worüber reden wir hier eigentlich? Aber also da kommt mir eben der Ukraine-Krieg noch ein schlechteres Beispiel vor, als natürlich gab es während dieser Pandemie ganz klar naturwissenschaftlich zu beschreibende Entwicklungen und Faktoren. Würde ich, habe ich nie eine Sekunde in Frage gestellt. Und trotzdem gab es gleichzeitig den ganzen Bereich der grundlegenden Frage, wie wollen wir leben? Wie gehen wir mit Bedrohungen um? Was bedeutet Isolation für unterschiedliche Menschen? Eben die Frage, die mich am meisten umgetrieben hat, was richtet es mit der Menschlichkeit an, wenn Menschen einsam dem Tod überlassen werden, wenn die einsam sterben? Und diese Fragen wurden ja eben, die wurden immer mit Hinweis auf Alternativlosigkeit und das wissenschaftlich Gebotene und damit rational Gebotene, wurden die weggedrückt. Also deshalb wundert mich das jetzt ein bisschen, wenn Sie erzählen, dass in der Zeitredaktion oder in den verschiedenen Redaktionen auch beim Ukraine-Krieg eine Haltung vorherrscht, dass es da nur eine vernünftige Position gibt. Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Na, ich glaube, dass Leute, die sich lange mit einem Thema beschäftigt haben und dann zu einem Ergebnis gekommen sind, auch dazu neigen, dieses Ergebnis für das Richtige zu halten, denn sie haben sich ja lange damit beschäftigt und vielleicht erklärt.
Also ich finde es total nachvollziehbar, was er sagt. Natürlich ist es so, dass die Leute, das Argument ist ja, wir liefern die Waffen an die Ukraine sorgt dafür, dass Putin Angst bekommt und dann haben wir langfristig davon den Schutz, dass er uns nicht angreift. Das ist klar, aber ich sage ja gar nicht, dass es richtig ist, aber ich glaube, so entsteht natürlich dass die Logik und dann stehen dann Experten, Expertinnen und sagen dir, wie kannst du Holzkopf glauben, dass das anders sein könnte? Also ich glaube, daher kommt die Frage und ich glaube, dass du gerade in der Redaktion das sehr oft hörst, dass jemand recherchiert mit verschiedenen Experten und die sagen halt nicht, Sonnenschein, ich weiß nicht, was passieren wird, sondern Experten werden ja auch dann deswegen auch gefragt, beziehungsweise fühlen sich auch in der Situation oder in der Notwendigkeit, dir zu sagen, was passieren wird. Du akzeptierst ja auch nicht einen Experten, der dir sagt, mal so. Daher kommt, glaube ich, aus den Redaktionen heraus diese Gewissheit, diese Inbrunst, wenn wir jetzt Putin nicht bekämpfen, dann wird das passieren und eben nicht das Fragezeichen.
Ich würde wahnsinnig gerne jetzt allmählich das Publikum mit reinholen in die Debatte und stelle Ihnen beiden aber trotzdem hier auf der Bühne nochmal die Frage, weil wir so nah vor einer sehr entscheidenden Wahl stehen, also in 24 Stunden wissen wir schon, wie das hier ausgegangen ist. Wie gucken Sie beide auf das, was da morgen vor uns liegt? Haben Sie Sorge vor dem Balken, der 18 Uhr da sich in der ARD vergrößert? Oder sind Sie einfach nur gespannt? Haben Sie Angst? Wie guckt man denn als kluger, gebildeter, liberaler Wessi auf das, was wir hier morgen zu erwarten haben?
Also, stimmt.
Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt bin, aber ja, natürlich. Also Angst versuche ich irgendwie klein zu halten als Gefühl. Also jeder Mensch hat sie und ich glaube aber nicht, dass man Angst kultivieren muss. Aber natürlich mit einer Sorge. Also die Frage, wie Regierungsbildung, also natürlich das Albtraum-Szenario, dass es für eine absolute Mehrheit danach sitzen reichen könnte. Aber auch die Frage, was dann...
Entschuldigung, ich habe gerade verstanden, ich kriege gerade die gute Nachricht, es steht 2-2, Leipzig hat ausgeglichen, pardon. Deswegen war ja ein bisschen Unruhe zwischen uns.
Ich verstehe, okay. Ja, meine Sportarten sind irgendwie gerade nicht so gesehen, kann ich jetzt nicht kontern.
Pardon.
Nein, aber die Frage, selbst wenn dieses Albtraum-Szenario also nicht eintritt, wie soll eine Regierungsbildung aussehen, weil das ist natürlich auch nicht eine Idee einer Parteiendemokratie, dass am Schluss irgendwie alles, was nicht diese eine Partei ist, irgendwie miteinander koalieren muss, um diese eine Partei zu verhindern. Also dann glaube ich nicht, dass wir in ein paar Jahren hier weniger schwierige Situationen haben. Deshalb, also ich komme ja ursprünglich auch mal vom Theater, also ich finde, das hat schon irgendwie alle Ingredienzien in der Tragödie, was sich da anbahnt, wo mir nicht richtig, also mir fehlt gerade, also ich bin absolute Verfechterin davon, Zuversicht zu verbreiten, aber also das fällt mir sehr schwer mit dem Blick auf zumindest das morgige Ergebnis, das heißt noch nicht, dass man danach gleich rufen muss, oh Gott, die Welt geht unter, aber Wie da morgen Abend was anderes außer einem furchtbaren Ergebnis rauskommen soll, ist mir im Augenblick nicht so richtig klar.
Also ich mache mir ehrlicherweise schon Sorgen, und zwar gar nicht so sehr jetzt darum, also auch, aber dass jetzt die AfD hier tatsächlich in die Regierung kommt, sondern ich frage mich tatsächlich, was macht denn das mit dem Westen? Also diese über Jahre schon irgendwie gepflegte Grundgenervtheit Richtung Ostdeutschland und dass das noch schlimmer wird, dass man sagt, dass es noch polarisierter wird. Also die Reaktion könnte tatsächlich in einigen Milieus sein, jetzt drehen die halt komplett durch. Und dann hast du so eine Orban-Reaktion, dass man so Leute, die dann irgendwie sagen, weißt du was, Ungarn, haut doch ab aus der EU. Und ich glaube tatsächlich, dass für einige Milieus in Westdeutschland diese Wahl, die ich glaube ich insofern historisch halte, weil ich glaube, es manifestiert sich gerade was. Also ich glaube, möglicherweise wird in Zukunft, so wie es klar ist, sagen wir mal, dass in Bayern immer die CSU so, hat man für Ostdeutschland möglicherweise jetzt den ersten Moment, wo vielleicht möglicherweise also zukünftig der Osten immer anders wählt als der Westen. Ich weiß nicht, anekdotische Evidenz, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber gefühlt sehe ich die Gefahr, und ich sehe die Gefahr, dass dass man die Polarisierung, und ich will nicht jetzt sagen, die Wiedervereinigung ist in Gefahr, aber dass diese Polarisierung massiv zunimmt und dass viele Westdeutschen sich dann einreden, so, jetzt haben wir aber lang genug, jetzt haben wir 35 Jahre, jetzt haben die Demokratie immer noch nicht verstanden, jetzt haben wir mal die Nase voll, jetzt sind wir nicht mehr so nett. Also das ist so eine, und ich meine das, ich bewerte das gar nicht, aber es ist so ein Gefühl, was ich möglicherweise bei einigen Westdeutschen sehe oder spüre, dass die jetzt einfach keinen Bock mehr haben, sich noch weiter damit zu beschäftigen. Wie gesagt, ich finde das nicht richtig und nicht gut, aber ich weiß nicht, ob sich das so überträgt, aber das ist so ein Gefühl, so eine Gefahr, die ich sehe, dass man irgendwann denkt, wisst ihr, was hier aussieht, dann ziehen wir die Mauer halt wieder hoch. So. Also.
Ja, das ist doch ein guter Moment, um
erbaulich,
um sie reinzuholen
und, ja.
Und sie zu fragen, ob sie sich gut verstanden fühlen von uns hier oben. Wer möchte den Anfang
machen? Genau, ich habe immer, das war schon sehr vorbildlich, ich habe immer die tolle Aufgabe, dann irgendwann einfach einzuschreiten quasi. Ich bin das Saalmikrofon an dieser Stelle. Sie machen das schon sehr gut. Ich will das nur noch ganz kurz erklären. Es wird mir schon viel vorweggenommen. Das ist sehr löblich. Aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber auch aufeinander einzugehen. Sie sind der vierte Gast. Sie stehen auch auf dem Plakat. Sie können miteinander sprechen. Sie können mit dem Podium sprechen und Fragen sammeln. Dort hinten haben wir auch einen Mitarbeiter des Vereins, der auch mit assistiert, an der Größe des Raumes gelegen. Aber jetzt nehmen wir gerne Wortmeldungen auf. Sie können, wie gesagt, gerne miteinander sprechen. Sie können sich austauschen, Fragen an das Podium stellen, die wir dann sammeln. Aber Sie haben sich schon gemeldet. Ich komme gleich zu Ihnen. Ach so, genau. Und ich habe eine Sache, die ich immer vergesse. Das habe ich jetzt 25 Veranstaltungen falsch gemacht. Ich möchte es einmal. Jetzt
hat er sich einmal überwunden.
Genau, jetzt habe ich Sie. Das ist eine ganz schwarze Pädagogik. Vorführen auf höchstem Niveau. Ich komme gleich zu Ihnen. Wir machen eine Dokumentation in unserer Reihe, eine Veranstaltungsdokumentation, die ist dann auf unserer Website und unserem Instagram-Kanal zu finden. Und das macht die Kollegin Marie Eisenmann. Und wer damit ein Problem am Ende des Abends hat, kann gerne zu uns kommen. So, jetzt komme ich zu Ihnen.
Klassiker wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die Frage vergessen. Aber vielleicht ganz kurz, in der Schnellfragerunde, die es am Anfang gab, ich glaube, mindestens Sie, Herr Machowitz, haben gesagt, dass Sie schon mal auch Freunde, glaube ich, Freundinnen verloren hatten oder Diskussionen gehabt haben, die schwierig waren. Deswegen als Frage an Sie, aber auch an Sie drei, können Sie vielleicht ein persönliches Beispiel bringen, wo Sie in der Familie, im Freundeskreis eine schwierige Diskussion hatten und wie Sie dann damit umgegangen sind, vielleicht so eine Art Handreichung auch.
Ich würde diese Frage erstmal noch aufsammeln. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Was gefehlt da vorne? Das ist eigentlich streng genommen deine Seite. Du könntest.
Wo? Genau. Entschuldigung, ach da.
Beim letzten Mal hatten wir das so, dass einfach zu viele auf dieser Seite waren. Deswegen hoffe ich auch, diese Seite macht ein bisschen mit.
Bitte.
Ja, ich wollte eigentlich nur ergänzen, mal die Sicht aus dem Osten auf den Westen. Was uns immer wieder verblüfft, ist diese ungeheure Staatsgläubigkeit. Also viele meiner Kollegen, Bekannten sind immer wieder erstaunt, welches Vertrauen in den Staat da existiert. Das nur mal so als Gegenmeinung zu Jürgen.
Wie beurteilen Sie die Rolle sogenannter alternativer Medien gerade in Bezug auf die Offenlegung der RKI-Dokumente, die ja jetzt doch ein bisschen Bewegung in die ganze Corona-Diskussion gebracht haben? Wie ist es zu erklären, dass ausgerechnet alternativ oder sogenannte Alternativmedien da eine gewisse, durchaus wichtige Rolle gespielt haben?
Genau, jetzt haben wir noch für eine Wortmeldung ist, glaube ich, noch Zeit. Sie können, wie gesagt, auch sehr gerne Ihre eigenen Gedanken mitbringen, mitteilen. Ich komme sehr gerne zu Ihnen. Es ist oft so, dass wenn Dennis das macht, dass auf seiner Seite viel, viel mehr Leute sich melden. Das muss ich aber machen, deswegen hoffe ich, dass ich heute eines anderen belehrt werde. Aber muss auch nicht sein. Wir können auch warten. Gut, da, sehr gut. Ich komme zu Ihnen.
Ja, es wurde ja gesagt, der Westen würde vielleicht bald seine Geduld mit dem Osten verlieren, jetzt sage ich mal. Ich glaube aber, es ist doch die letzten Jahre ganz klar erkennbar, die Veränderungen, die hier im Osten stattfinden, schwappen auf den Westen über. Das AfD-Potenzial, was quasi im Osten, haben wir bei den letzten Wahlen im Westen schon gesehen und das wird weiter so gehen. Also wird sich, denke ich, im Westen dann keiner mehr zurücklehnen können und sagen, also die Spinner da drüben irgendwie. Also da, so viel erstmal.
Ich würde auch sagen, wir sind ja nach vorne.
Ich würde wieder an euch erstmal.
Vielen Dank. Große Bandbreite, schwierige Situation in den Familien war das erste Thema.
Dazu kann ich was sagen, glaube ich.
Toll.
Es ist die Familie, es war tatsächlich einer meiner, oder ist einer meiner besten Freunde. Und es ist tatsächlich an dem Ukraine-Konflikt.